Ich stelle mir gerade die G7-Teilnehmer vor, wie sie da sitzen und eine Band zusammen gründen.
Willkommen zum Jazz Live Podcast.
Ich bin Anja Mohr, Pianistin.
Und ich bin Lorenz Harrisner, Saxophonist.
Wir unterstützen erwachsene Musikbegeisterte dabei, erfolgreich mit Struktur und viel Spaß Jazz zu lernen.
Und in diesem Podcast lassen wir dich teilhaben an wertvollen Erkenntnissen und Erlebnissen.
Denn ein Leben ohne Jazz ist möglich.
Aber sinnlos.
Ich glaube ja, dass die Welt mehr Musik braucht und mehr Menschen, die Musik machen.
Ist das so?
Ja.
Wird die Welt ein besserer Ort, wenn du Klavier spielst?
Ja. Nicht nur ich, sondern überhaupt. Also Musik macht ja was mit uns, ne? Mit uns selbst, wenn wir es machen. Aber es macht auch was mit der Gesellschaft. Musik ist ja ein kommunikatives Element und bringt die Menschen zusammen und ist auch nervenberuhigend, wenn man es selber ausübt oder wenn man es hört oder diese ganzen positiven Eigenschaften von Musik. Die gehen uns mehr und mehr verloren in der Gesellschaft, weil die Leute einfach immer weniger Musik machen. Das ist total schade.
Wie heißt noch dieser wichtige erste englische Ökonom Adam irgendwas? Adam Hall? Adam, weiß ich nicht mehr. Blende ich hier ein.
Adam Smith.
Im Edit. Der gesagt hat, dass die Menschen durch Handel, weil die Menschen handeln, führen sie keinen Krieg mehr. Mhm. Das wäre wahrscheinlich bei Musik genauso.
Wenn die Menschen miteinander Musik machen würden.
Ja, ich meine, schon die Fußballweltmeisterschaft, glaube ich, hilft, dass es weniger Kriege gibt. So, da kann man seinen Nationalstolz auf seine Fußballnationalmannschaft auslagern und sagen, ja, dafür haben wir die 2-0 geschlagen, müssen wir nicht mehr einmarschieren. Schon besser so, ne? Aber würde man einfach ein internationales Orchester machen, würde es vielleicht auch helfen.
Ich stelle mir gerade die G7-Teilnehmer vor, wie sie da sitzen und eine Band zusammen gründen. Das wäre schon geil.
Ja. Friedrich Merz als Mittelfeldspieler.
Was spielt er?
Der ist wahrscheinlich Verteidiger.
Du redest jetzt von Fußball, ne?
Ach so,
Ich überlege gerade, welches Instrument.
The Band. Friedrich Merz, Klavier.
Nein.
Bassist ist es nicht.
Aber Saxophon oder Schlagzeug habe ich jetzt erstens gedacht. Aber ich habe eher Schlagwerk gedacht tatsächlich. So irgendwie so, weißt du,
Nee, Habeck ist Bläser. Robert Habeck wäre Bläser gewesen. Der ist jetzt ja nicht
oder Bassist. Da. Könnte ich mir auch gut vorstellen.
Ja, keine Ahnung. Das ist irgendwie.
Oder Posaune.
Ja. Tatütata.
Ja, also ich glaube auch. Es bringt die Menschen auf jeden Fall zusammen. Und wenn da eine gewisse Wertschätzung aufeinander ist, weil man weiß, was dazugehört, ein Instrument zu spielen und in der Lage zu sein, mit anderen Musik zu machen, glaube ich, ist es auch nicht unförderlich für so eine Gesellschaft. Man denkt auch vielleicht mehr outside the box, kommt auf andere Ideen. Also es ist so wie so ein Gegengewicht zu dem Normalen, ne? Also es ist irgendwie so eine ganz andere Welt. Und wenn die für mehr Menschen zugänglich wäre, wäre es, glaube ich, gut. Dass es nicht so eingleisig ist.
Und deswegen ist es gut, wenn mehr Leute Saxophon lernen oder Klavier und die Möglichkeit haben, ihr Musikinstrument und ihrem Hobby zu frönen und das so zu genießen, dass es wirklich eine Freude ist und dass sie auch wirklich weiterkommen und dass sie es pflegen können, damit die Welt eben so ein Ort wird, an dem man das ausleben kann.
Ja.
An dem das eben auch wirklich passiert. Und deswegen ist es auch, finde ich, eine wichtige Arbeit, die wir da machen mit unseren beiden Programmen. Du mit deiner Jazz Piano Academy und ich mit meinem Cool Jazz Styles. Einmal im Monat machen wir eine Listening Session und hören mal nur Musik und sprechen darüber, zum Beispiel eben, ja, was macht eben deinen eigenen Stil aus? Das hatten wir in der letzten Folge. Oder wie kommst du durch was nicht können auf ein eigenes Stil? Und da habe ich eben in der Listening Session, haben wir einmal drüber geredet, bei Brad Mehldau zum Beispiel, was macht eigentlich den Brad Mehldau Stil aus? Er ist kein Saxophonist, ne? Aber er ist ja einer der stilbildenden Pianisten unserer Zeit, würde ich sagen. Also ich denke, du stimmst mir zu.
Na klar.
Und der hat halt so ein paar Marotten, die er halt so macht, die dazu führen, die eben nicht typisch nach Jazz und Blues klingen oder so typisch nach diesen klassischen wie man normalerweise erwartet, dass man im Jazz spielt. Und das macht ja überhaupt erst seinen Stil aus, dass man eben sagt, ach guck mal, das ist nicht normaler Jazzpianist, das ist Brad Mehldau. Mhm.
Ja.
Und das kann man auch bei Charlie Parker eben oder Paul Desmond oder bei Art Pepper oder Joshua Redman oder ich habe da einfach so ein paar
Personalstile. Oder Anja Moore.
Ja. Ja, natürlich, jeder Schüler hat ja auch seinen eigenen Stil. Ja,
total. Also gerade wenn ich anfange, dann beim Improvisieren ein bisschen tiefer einzusteigen, dann hört man tatsächlich schon, wer das jetzt gerade ist.
Ja, überhaupt. Man hört es bei jedem, finde ich. Also je mehr man versucht, dem Stil zu entsprechen, damit es möglichst nach Bebop klingt oder möglichst wie es gehört, desto mehr verleugnet man, also das ist eigentlich ein bisschen absurd, das haben wir da auch besprochen in der Listening Session, dass das halt so ein bisschen kontraproduktiv ist, eigentlich, wenn man versucht, möglichst gut nach eben Jazz und Blues zu klingen, was eben gewollt wird und was ich auch verstehe. Und natürlich möchte man nicht so cheesy klingen irgendwie, was da manchmal auch der Fall ist. Ich erinnere mich auch an einen Workshop von Richie Beirach an der Musikhochschule Hannover, lang, lang ist's her. Da war ein Typ aus der hannoverschen Szene. Man kann eigentlich nicht sagen, dass er aus der Musikszene ist, weil der ist eigentlich Straßenmusiker und im Jazzclub Hannover hat er immer die Künstler gemalt. Das ist so ein Lebenskünstler, würde ich behaupten. Also ich glaube, der lebt ehrlich gesagt von der Straßenmusik. Interessanter Gesell, bisschen komischer Kauz, aber ja, tut keinem was und ist ein lustiger Gesell. Und da war immer auf diesen Workshops dabei und der Richie Beirach hat ihn irgendwann auch nach Hause geschickt, weil er halt nicht bereit war, was zu lernen. Der wollte eigentlich nur die Gelegenheit haben, da mit ihm zu spielen und einfach da dabei zu sein und halt das ein bisschen was gemeinsam zu machen, halt gemeinsam Musik zu machen. Aber besser werden und lernen wollte er nicht, weil er, also so habe ich das zumindest verstanden, eben den Standpunkt vertreten hat, wieso, ich spiele, wie ich spiele. Das ist mein Stil. Mhm. Und es ist natürlich auch ein legitimer Ansatz und es ist auch legitim zu behaupten, ich muss gar nichts ändern, ich muss nichts lernen. Ich hatte auch mal einen Schüler, der so war, der gesagt hat, das sind meine Klangbilder, die ich habe, meine Art, wie ich finde, dass das klingt und so klingt's. Eat this. Wo ich mir dann denke, ja gut, okay, dann ist ja auch alles wunderbar. Dann brauchst du von mir nur die Bestätigung.
Ja, klar.
Also was soll ich dann machen, genau? Was ist dann mein Auftrag? Was ich daran nicht mag, ist ein bisschen das Statische, weil das halt meistens nicht sich mehr verändert, sondern man hat halt seins gefunden irgendwann mal und dann, ich kann das jetzt.
Es schmort dann so im eigenen Saft, ne?
Genau.
Also es ist so ein dreht sich so im Kreis und man kennt es irgendwann. Ich finde, das ist ähnlich wie mit
das langweilt einen doch auch dann irgendwann
wie
auch.
Mit der Entwicklung des Menschen allgemein. Also wenn du dir angewöhnt hast und auch das für dich ein Wert ist, an dir zu arbeiten, dann wirst du ja auch als Persönlichkeit immer spannender und veränderst dich dein Leben lang und lernst dein Leben lang dazu.
Ja.
Aber wenn du sagst, nö, ich bleib auch, wie ich bin, es gibt ja auch oft so, mal, bleib, wie du bist und so, ne, so zum Geburtstag oder so, ist immer die Frage, ob das so geil ist.
Zweischneidiges Schwert.
Wenn man so bleibt, wie man ist, passiert dann irgendwie halt auch nicht mehr viel. Und das Gehirn schaltet dann auch so auf, ja, okay, ist gut so.
Mhm.
Es kann ja auch für den einen oder anderen richtig sein, ne? Ja. Aber wenn man sich halt entwickeln will, dann fängt man erst an, sein Potenzial abzuschöpfen. Und natürlich hast du total recht, das ist eben dieses Spannungsfeld zwischen ich bleib mir selbst treu, ich entwickle auch meinen eigenen Personalstil in die Tiefe und werde darin immer besser. Und gleichzeitig will ich ja dazulernen und muss mir auch irgendwie gewisse Vorbilder suchen und gewisse Hilfestellungen annehmen, um meinen Horizont zu erweitern, ne?
Ja. Mir hat mal jemand gesagt, ach, wenn man mal 50 Jahre alt ist, dann kann man sich nicht, dann glaubst du nicht, dass wenn du auch mal 50 Jahre alt bist, dann glaubst du nicht, dass noch so viel geht. Jetzt bin ich selber bald 50 und ich denke mir, ja, komisch, glaube ich schon. Und ich kenne Leute, die sind über 70, sogar Ende 70 und lernen noch ganz neue Sprachen oder Spiele oder andere Sachen.
Werden Präsident.
Genau, stimmt. Heutzutage kannst du ja mit 80 Präsident der Vereinigten Staaten sein. Wobei, naja, wie auch immer. Darüber wollen wir, glaube ich, nicht reden.
Nein,
jetzt.
Darüber wollen wir nicht.
Schon genug Politik in dieser Folge, wenn du mich fragst, ob jetzt Friedrich Merz Verteidiger ist oder Angreifer oder Bass oder Saxophon spielt. Ist mir schon Politik genug.
Ja,
aber was ich sagen wollte, ist, man kann auch, wenn man alt ist, also ich kenne Leute, auch eine Schülerin, an die ich da jetzt denken muss, die kenne ich seit über 10 Jahren, glaube ich. Und die wird im Alter immer schöner. Das ist krass. weil sie sich halt so entwickelt, weil die halt so überhaupt gar nicht stehen bleibt oder weil es eben nicht immer nur im eigenen Saft schmort, sondern weil du eine Transformation eben siehst, weil du eben siehst, wie ein Mensch sich immer weiter zu dem entwickelt, was sein Optimum ist oder zum besseren Wandel, sagen wir mal so, ja. Also Menschen lieben ja Veränderungen. Also das Märchen von einem Schmetterling, der sich entpuppt und dann eben losfliegt, das ist doch das Bild, das fasziniert uns irgendwie. Und ich möchte mit 70 auch mal so sein, muss ich sagen. Oder 75 oder wie alt sie ist, ich weiß gar nicht genau.
Man könnte auch sagen, dass man immer weiter an die eigene Essenz rankommt, ne? Also wie ein Bildhauer, der das Bild immer mehr freilegt. Dass einfach das immer feiner wird und immer schöner abgerundet. Genau,
man wird immer besser. Ich erinnere mich auch an meinen Psycholehrer in Österreich, hast ja Psychologie auch als Fach, der mich sehr fasziniert hat. Ne? Der Herr Professor Gansch, hallo an dieser Stelle. Der gesagt hat, ich glaube, er war auf Bali oder auf irgendeiner Insel und da meinte er, da wären die Buddhisten oder irgendwelche Mönche oder sowas. Und da wäre es klar, dass im Schwertkampf der 80-Jährige den 20-Jährigen besiegt oder war es der 60-Jährige, weiß ich nicht mehr, weil er natürlich mehr Erfahrung hat, weil die nicht davon ausgehen, wie wir in der westlichen Welt, das hat er mir zumindest erzählt, dass man so mit 35 ist man auf dem Peak und dann geht's leider nur noch bergab. Sondern die gehen davon aus, man wird einfach immer nur besser. Man wird einfach jedes Jahr immer besser, man wird immer besser in allem, auch im Schwertkampf.
Das ist total spannend, weil du sagst ja auch diesen Spruch, ne, wenn du sagst, du schaffst es oder du sagst, du schaffst es nicht, es wird auf jeden Fall so sein. Und genauso ist es auch damit, ne? Wenn wir uns sagen, ab 35 geht's abwärts oder mit 50 bin ich alt oder was weiß ich, dann wird es auch so sein. Dann logischerweise, weil es geht gar nicht anders. Der Kopf kann es nicht anders als dann auch so machen, weil er glaubt es ja so. Und der Glaube, der innere Glaube ist so stark.
Ja.
Also deswegen ist es wichtig, da sich zu öffnen oder überhaupt eine andere Haltung einzunehmen, damit es überhaupt möglich wird.
Glaube ich auch. Du hast mir ja dieses 6-Minuten-Tagebuch geschenkt, als es mir nicht so gut ging oder weil ich es gesehen habe bei dir, was ich cool fand. Das ist wirklich, das ist geil, weil das nur eigentlich auf Dankbarkeit abzielt. So ein Journaling, morgens 3 Minuten, abends 3 Minuten, das kann man jedem empfehlen, absolut.
Ja.
Der an seinem Mindset arbeiten will oder an einer positiven Lebenseinstellung, weil wenn man nämlich glaubt, man schafft es, dann schafft man es auch. Und zu üben und zu lernen oder zu trainieren oder eben ja einzuüben, kann man eigentlich am besten sagen, diese Haltung, ich werde es schaffen, kann man am besten, wenn man mit Dankbarkeit rangeht, was man schon alles geschafft hat, weil man dann automatisch positiver denkt. Und so, ich habe das jetzt mittlerweile eingestellt, das 6-Minuten-Tagebuch schreiben und mich ein bisschen mehr mit Journaling beschäftigt und mir meine eigenen Prompts geschrieben, wie man, glaube ich, sagt. Und mein eigenes Abendjournal, wo ich schreibe, wie der Tag war, da ist auch Dankbarkeit natürlich dabei, weil das macht total viel aus, wenn man sich auch ein bisschen freut über seine Erfolge. Das hatten wir, glaube ich, auch irgendwann mal besprochen, als wir da auf diesem Spaziergang waren oder so. Da haben wir doch mal darüber geredet, dass man darüber sich freuen muss und das auch irgendwie mal anerkennen muss, was man geschafft hat und das eben auch feiern sollte.
Feiern, ja,
und sich einfach, also mal auf die Schulter klopfen und sagen, guck mal, hast du geschafft, einen Meilenstein geschafft, hast du erreicht und so. Weil also Ziele zu erreichen ist, wir sind ja immer auf dem Weg, ne? Und oft ist es so, vor lauter Weg merkst du gar nicht, dass du schon dein Ziel erreicht hast aus Versehen. Upsi, da war ich ja schon, hoppla. Da wollte ich immer hin. Habe ich jetzt vergessen.
Jetzt habe ich schon wieder ein neues Ziel und ist ja egal.
Man will immer nur zum nächsten. Ja. Man vergisst dann auch so ein bisschen, wo man schon ist. Natürlich, wenn man eben nur im eigenen Saft schmort und immer sagt, wieso, ich bin gut genug, ich habe ja meinen eigenen Stil und so. Das muss halt in einer Balance sein. Das muss irgendwie, da braucht es eine ausgewogene Haltung.
Ja, ist vielleicht auch ein bisschen Typensache. Ne? Die einen bleiben halt eher so da stehen, wo sie halt schon immer waren oder schon länger sind. Und die anderen denken immer, sie sind nicht gut genug und es reicht noch nicht und sie müssen noch mehr und noch mehr und noch mehr, ne? Also da eine gute Balance reinzukriegen, ist, glaube ich, wichtig.
Und das ist offensichtlich keine Altersfrage, weil man kann eben auch mit 70 immer noch neue Sachen lernen oder 77, ja, und neue Aufgaben erfüllen und dankbar annehmen und sich drüber freuen und Herausforderungen sich stellen und auf die Art und Weise jung bleiben im Geiste und auch schön, immer schöner werden, wie gesagt.
Ja, ich muss manchmal auch dran denken. Ich habe manchmal Leute, die sich melden und die dann doch nicht anfangen. Und manchmal frage ich mich dann so nach ein paar Monaten, wo steht der jetzt wohl? Der hat ja gesagt, der will irgendwie alleine weitermachen und irgendwie YouTube weiter und so. Ob der wirklich das alles gelernt hat, was wir jetzt gerade schon hier gemacht haben in der Zeit. wage ich zu bezweifeln. Das ist immer ganz spannend, denke ich mir so.
Ich erinnere mich, dass
wir schon konkret... Wenn der wüsste, was wir alles gemacht haben jetzt schon.
Ja, ja. Du hast schon erzählt mal, dass du konkret gedacht hast, oh, bei der Dings, bei der Aufgabe, bei der Sache, die wir da gemacht haben. Ich weiß nicht mehr, was es war jetzt genau. Da habe ich gedacht an den und den und oh Mann, das wäre das ist perfekt für den gewesen. Mhm. Ne? Das kenne ich auch. Ich hatte das auch schon, dass ich denke, boah Mann, ich genau für dich hätte ich das jetzt gemacht, habe ich das doch mir ausgedacht oder für Leute wie dich. Ne? Also auf eine Art, natürlich hat jeder seine individuellen Probleme, aber dann manchmal wiederholen sie sich ja dann doch auch. Ne? Also es gibt schon Dinge, die immer wieder, also ich meine von wegen Rhythmus und Harmonie und so,
ja,
die sich immer wieder holen und wo in Wirklichkeit alle viel mehr Schwierigkeiten haben als ja man selber immer denkt, also die Leute glauben immer, alle anderen können es, nur ich nicht.
Mhm,
und
genau.
In Wahrheit kann es halt genau keiner und alle müssen dran arbeiten. Und lustigerweise, da haben wir auch irgendwie letztens drüber geredet oder nicht, ist doch so, dass die Leute, die besser sind, eigentlich immer mehr denken, sie können es nicht. Oder also ich habe auch so die Erfahrungen, dass gerade wenn ich leichte Übungen anbiete, wenn ich jetzt mal hier in meinem Kurs was mache, eher für Anfänger, ich denke, das ist eher für Leute, die noch nicht so weit sind, dann kommen die Fortgeschrittensten und wollen teilnehmen, weil sie sagen, ja, das brauche ich auch.
Ja.
Oder?
Ja, kennst du das? Das habe ich auch, ja.
Also die Fortgeschrittensten sind oft die Bescheidensten.
Und die Dankbarsten, die dann sagen, boah, es ist so gut, nochmal die Basics zu wiederholen, nochmal hier und da. Mhm. Und ja. Wo man denkt, wo man selber schon gedacht hat, ob der das jetzt wirklich braucht. Und
die nee. Noch nicht so weit sind, die denken oft so, ja, kann ich ja wieso, schon wieder, ist doch egal. Ich will doch jetzt hier. Und so. Wo man immer denkt, Alter, back to the roots. Es sind immer die Roots. Also ich meine, natürlich musst du nicht, also wenn du immer nur Töne aushältst, wirst du nicht improvisieren lernen. Aber
aber es sind zwei Sachen. Es ist ein bisschen, ja, wie... Zwei Paar Schuhe. Es ist einmal das Handwerkszeug, was es halt braucht, was auch jeder zum gewissen Grad zumindest können muss, um überhaupt Schritte zu machen. Und dann gibt es natürlich die künstlerische Ebene, die dann bei jedem doch ein bisschen individueller auch ist, ne? Wo man dann auch drauf gucken muss. Und das zu vereinen, das versuche ich halt auch in meiner Academy, dass wir sowohl natürlich diese Einzeltiefe haben, wo wir nochmal richtig gucken, wo geht's drum, und bei den Fortgeschrittenen natürlich in die künstlerische Ebene reingehen, und bei Leuten, die halt eher frisch dabei sind, dass sie einfach die Basics draufkriegen, ne? Das ist total wichtig, dass sie überhaupt in die Lage versetzt werden, dann damit irgendwie kreativ umzugehen.
Dann habe ich nochmal eine provokante Frage dazu. Ja. Ist Jazz Kunst?
Ich glaube, das kann man nicht pauschalisieren.
Und wann ist Jazz Kunst oder was macht Jazz? Wann, also wie kann, oder Musik, na, ich würde bei Jazz bleiben, weil das ist ja hier der Jazz Live Podcast. Wie kann man Jazz machen, dass es Kunst ist?
Also ich glaube, wichtig ist auf jeden Fall, dass aus meiner Sicht Elemente, die in anderer Kunst auch eine Rolle spielen. Also es braucht schon diese individuelle Konnotation, die auch deutlich sein muss. Also dieser, wenn du so willst, Personalstil. Ne?
Individueller Ausdruck meinst du?
Individueller Ausdruck, genau. Dann muss auf jeden Fall aus meiner Sicht da ein Gefühl hinterstehen. Also es darf nicht irgendwie einfach glatt runtergemuckt sein, sondern...
Also individueller Ausdruck von einem Gefühl?
Von einer Persönlichkeit, die lebendig ist. Das heißt, ich will da was fühlen, wenn ich das höre. Ich will nicht nur irgendwie nette Noten hören, sondern ich will was fühlen, was Menschliches, eine menschliche Aussage fühlen. Und dann will ich natürlich auch, dass eine gewisse Absicht da ist dahinter, also dass es nicht beliebig ist, sondern irgendwie eine Art von Absicht dahinter steht. Also das kann eine Aussage sein. Manche Kunst geht ja auch in politische Richtungen, andere genau gar nicht und eher ins Absurde. Also das, was auch immer es ist, aber es braucht irgendwie so eine Richtung oder so eine, irgendwas braucht's. Weißt du, was ich meine?
Einen Twist.
Ja, muss kein Twist sein, aber es braucht eine Absicht irgendwie.
Mhm. Irgendwas
eine schöpferische
wollen.
Absicht. Es muss irgendwas dahin, es muss mehr sein als nur, ich spiele ein schönes Lied und fertig. Mhm. Das ist für mich noch nicht Kunst. Aber wenn ich sage, ich spiele ein schönes Lied und ich spiele es auf diese spezielle Art, weil ich gerade mich mit dem und dem Thema beschäftige und das transportiere ich über dieses Lied hin zu dem Zuhörer und der fühlt vielleicht nicht 100% oder weiß nicht genau, woran ich denke und was ich fühle, aber so ein bisschen fühlt er es eben mit. Und ich nehme ihn quasi so ein bisschen mit rein. Dann fängt es an, in den Bereich Kunst zu gehen. Vielleicht als eine Möglichkeit.
Mhm. Okay.
Wie würdest du das denn sagen oder sehen?
Ja, ich sage immer das mit der Absicht. Das ist auch mein Reden. Also ich finde, wenn jemand das will, das soll so, dann ist es Kunst und kann nicht weg. Ich will, dass es so ist, weil es ein individueller Ausdruck ist. Aber ich bin der Meinung, dass es nicht unbedingt mit Gefühl sein muss. Also natürlich ist es schön, wenn ein Gefühl transportiert wird. Aber ich finde, eine gute Architektur, sage ich jetzt mal von Musik, ist eine gute Konstruktion, die sehr kalt sich anfühlen kann, wie zum Beispiel Nick Bertschs Ronin. Das ist eine Band, die mag ich sehr. Die ist einfach nur, das ist wie Bach quasi.
Mhm, ja, ich kenne die Band,
und das ist einfach nur...
Das hat auch was Serielles, ne?
Genau, serielle Musik sozusagen. Oder wie nennt man das? Ja, Minimalismus. Natürlich ist der Gefühl sozusagen drin, aber es ist eben nicht so mit auch so, Schwampf, weißt du?
Aber das muss ja nicht Schwampf sein. Also ich finde gerade diese serielle Konnotation da drin ist ja total absichtlich oder absichtsvoll und das hört man auch sofort.
Ich sage, das Absichtsvolle, das finde ich eben wichtig, aber ich finde das Gefühl, das kann man auch überbewerten. Also ich persönlich mag es gerne, wenn mit Gefühl gespielt wird und ich finde auch bei Miles Davis oder solchen Sachen oder Paul Desmond oder so, da hört man ja ganz viel diese Szenen und so weiter und so fort. Das mag ich auch total gerne und ich stehe auch sehr auf Balladen, die gefühlvoll gespielt werden und so. Da stimme ich dir zu 100% zu. Oder diese leichte Depression, die man bei Brad Mildau hört vielleicht.
Aber es kann ja auch Aggression sein.
Oder Aggression.
Oder es kann auch einfach nur sein, dass jemand halt da sitzt und einfach das total geil findet, dass er jetzt Schlagzeug spielt und man hört und groovt und man hört einfach diesen Flow. Das ist ja auch wie so ein Gefühl. Ja. Also es muss ja nicht immer melancholisch und alles fällt auseinander sein. Mhm. Oder irgendwie, also es gibt ja ganz viele Arten von Gefühlsnuancen.
Ja.
Oder Energien vielleicht. Vielleicht ist Energie ein besseres Wort.
Ja.
Das ist ja eine Art von Energie, die dann da drin steckt. Ja, okay. Und ich finde, die hörst du auf jeden Fall auch bei Nick Bertsch raus.
Ja.
Zum Beispiel.
Energie auf jeden Fall.
Ja. Ich finde übrigens noch einen weiteren Aspekt wichtig bei Kunst, und zwar so ein Mindestmaß an Expertise irgendwie, dass das nicht so in die Beliebigkeit abdriftet, sondern ein bisschen auf den Punkt ist und auch die Voraussetzung ist für eine gewisse Absicht.
Mhm.
Ne? Also Stichwort nochmal aufgegriffen, die vier Phasen des Lernens. Wenn ich jetzt in einer totalen unbewussten Inkompetenz bin, kann ich zwar alles Mögliche machen, aber ich weiß eigentlich gar nicht, was ich da anstelle. Und deswegen finde ich, ist es dann schwierig, das als Kunst zu bezeichnen, zum Beispiel.
Hm. Da fällt mir ein, dass ich meinem Lehrer Uli Ort mal Blue Rondo à la Turk vorgespielt habe. Und ich glaube, ich habe das Solo damals gespielt. Genau, das ist ja ein Blues in F eigentlich. Also nach dem spielen sie dann einfach einen ganz normalen Blues in F. Und er meinte, ja, Blues kann er nicht, ne? Und irgendwo hat er da auch recht. Und wenn man sich Dave Brubeck anhört mit seinem holzigen, hämmerigen Klaviersound, dann kann man auch sagen, naja, ist das Jazz oder ist das Expertise genug? Und dann weiß ich noch, anderes Beispiel, ein Kommilitone sozusagen von mir an der New School in New York, der zu mir gesagt hat, ja, also Keith Jarrett swingt nicht. Dave Brubeck ja, Keith Jarrett nein. Also wer entscheidet das, ja? Und ich finde, bei Jazz ist es ein schmaler Grat oder es ist eine schwierige, also wo hört es auf, wo fängt es an? Das finde ich schwer zu, wer soll das entscheiden?
Ja, es ist total schwierig zu entscheiden und ich glaube, es kann sich am Ende niemand anmaßen, das zu entscheiden. Es ist natürlich eine Geschmacksfrage auch, aber ich finde, nur weil ich jetzt Jazz studiert habe, ich kann meinen Geschmack äußern und ich kann sagen, ich finde, das ist irgendwie nicht so ganz, wie es gehört, wie du sagen würdest. Aber ich kann es nicht allgemeingültig formulieren. Und jemand, der von mir lernen will, der erfährt natürlich von mir, was ich finde und wie meine Einschätzung ist. Aber klar. Ich werde niemandem anders erzählen, irgendwie, der mich nicht danach gefragt hat, wie ich sein Spiel finde oder irgendwie.
Ja. Ob das jetzt Jazz genug ist oder nicht.
Oder Kunst genug ist, genau.
Ich finde das eh schlimm genug, gerade bei der Jazz-Szene, wenn man sich überlegt, wie zersplittert die ist. Der Jazzmarkt oder der Anteil von Jazzhörern an Musikhörern überhaupt, ja, ist so minimal.
Mhm.
Also ich meine, ich weiß noch zu Zeiten, als das Musikbusiness noch im vollen Saft war in den 90er Jahren, da hieß es schon 2% entfallen auf Jazz, ne?
Mhm.
Und das ist heute wahrscheinlich noch weniger oder insgesamt ist es, ich meine, vielleicht ist es sogar prozentual gesehen sogar mehr.
Glaube ich
Na, weiß ich nicht, weil es gibt weniger Leute, die in der Popmusik noch überhaupt irgendwie dem Ganzen einen Wert beimessen, würde ich es behaupten. Könnte sein, dass, und bei Jazz ist es vielleicht gleich geblieben und dann ist der Prozentsatz möglicherweise eigentlich höher. Aber das ist ja auch egal.
Ja.
Tatsache ist, dass der Jazz eine sehr kleine Zuhörerschaft hat und wenn dann jedes sich aber noch zerteilt auf, ja, ich mag aber das nicht und ich mag das nicht. Mhm. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man da einen möglichst breiten Horizont behält.
Auf jeden
und
Fall, ja.
Also bei Cool Jazz Styles haben wir diese Listening Sessions, wo ich dann auch echt schaue, dass wir dann auch mal Klassik hören. Rachmaninoff, wie hat der Gershwin beeinflusst vielleicht und wie hat Gershwin dann das in den Jazz gebracht oder bis hin zu Popmusik, also Free Jazz, die ganze Bandbreite irgendwie abzudecken, weil ich finde es wichtig, dass man da ein bisschen schaut, dass man einen breiten Horizont hat und dass man sich auch wirklich auch anderen Dingen zuwendet, von denen man erstmal denkt, so hui, was ist das denn? Weil was schön ist, ja, in der Musik, ist ja sehr relativ. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, das gefällt mir nicht, das ist schön, das mhm. ist nicht schön.
Mhm.
Ja, wo ich mir mal denke, Moment, schön ist super subjektiv.
Ja, ja,
ja,
klar.
Und es gibt nur Dissonant und Konsonant, das ist messbar. Also klingt nicht, also Sonare heißt ja klingen und Dissonare ist halt Missklang. Und Konsonare heißt halt Mitklang, also das klingt halt gut und das andere klingt halt schlecht. Es gibt eben Dissonanz und Konsonanz, aber es gibt eben nicht schön und dieses Werten finde
ja,
ich halt
ja, oder
blöd.
Schön mit Kunst gleichzusetzen irgendwie, ne? Das geht genau. Ja auch nicht.
Kunst ist nur, wenn es schön ist,
ja,
richtig,
ja, genau.
Eine Dominante ist nicht Kunst.
Nee, nee. Gibt Menschen, die sagen, sie mögen keine dummen Siebtakkorde.
Ja, habe ich gehört. Ja.
Ja, als ich in Hannover an der Musikhochschule studiert habe, da habe ich mal ein Semester belegt bei Schöllhorn. Das war ein klassischer Komponist, der
Professor auch, oder?
Ja, ja, der auch klassische Kompositionen unterrichtet hat.
Mir als Österreich ist es sehr wichtig, dass wir hier Professor Schöllhorn sagen.
Ach so, okay, Professor Schöllhorn. Mhm. Und der war super, aber das war auch sehr kontrovers und wir haben viel auch über diese philosophische Komponente von Kunst geredet und da hat er einmal dieses Bild mitgebracht, das über den Menschen sozusagen wie so eine Kuppel ist, durch die sie nicht durchgucken können, wie so ein Schirm und die Kunst hat die Aufgabe, dann ein Loch reinzumachen und quasi ne die Sonne oder was auch immer da durchstrahlen zu lassen oder auch was Schlimmes oder was anderes jedenfalls, was die Menschen nicht kennen und den Menschen so diesen Zugang zu geben.
Den Horizont eben zu erweitern.
Ja, oder die Blickweite oder wie auch immer. Das Bild ist schön, finde ich.
Die Grenze aufzubrechen.
Ja, ja, genau, die Grenze.
Die Mauer niederzureißen.
Das Bild finde ich total gut. Es ist auf eine Art auch brutal. Also wenn etwas erst Kunst ist, wenn es diesen Zweck erfüllt und kann dann auch schnell sehr radikal werden.
Ja, okay.
Und ich finde, Kunst kann auch Kunst sein, wenn sie nicht unbedingt schockiert oder ne, die Menschen total krass konfrontiert.
Mhm.
Also ich finde, wenn sie schafft, den Horizont zu erweitern, um die Menschen mit was anderem in Verbindung zu bringen, was sie vielleicht vorher noch nicht kannten, dann ist es auch schon genug. Es muss nicht so krass sein. Weißt du, was ich meine?
Ja, mein Gott, das ist eine Einstellungssache.
Genau.
Ne? Das war ja, wie du gesagt hast, eine philosophische Diskussion und da kann man ja auch anderer Meinung sein.
Mhm, total, genau.
Unser Sohn zieht mich ja momentan gerne auf, weil ich ihm erzählt habe, dass ich mit meiner Fachbereichsarbeit über Jean-Paul Sartre geschrieben habe, ne? In Philosophie. Wir haben auch Philosophie gehabt als Schulfach. Für meine Matura, also das österreichische Abitur, habe ich eben diese Fachbereichsarbeit geschrieben über Jean-Paul Sartre und seine dramatischen Werke und wie man den Existenzialismus darin spürt. Und Jean-Paul Sartre war ja auch Jazz-Fan und wie ich letztens irgendwo gelesen habe, hat er auch wohl Miles Davis gekannt oder kennengelernt, als Miles zum ersten Mal in Paris war und die haben sich gut verstanden und so, weil Jean-Paul Sartre halt auch Jazz-Fan war und als solcher. Das ist ja klar, weil Existenzialismus heißt ja L'existence précède l'essence. Das heißt erstmal, es existiert etwas und dann wird ihm erst ein Leben eingehaucht. Das ist erstmal eigentlich leer und die Essenz entsteht erst später. Also eigentlich ein Loblied an die Pädagogik. Da man kann sozusagen alles lernen. Naja, und für ihn war Jazz natürlich der Inbegriff dieser Haltung, weil du quasi bei der Improvisation ja ein weißes Blatt vor dir hast, also eine Tabula rasa, ein völliges leeres
Feld,
das du eben beackern kannst, auf das du eben was reinmachen kannst, wo du was drauf machen kannst. Das verstehe ich, also Improvisation als so eine existenzialistische Herangehensweise oder als Ausdruck sozusagen des Existenzialismus, das gefällt mir irgendwie auch. Und an der Stelle finde ich, kann eben Jazz auch sehr gut Kunst sein und dadurch Sinn bringen. Und wir wissen ja, ein Leben ohne Jazz ist möglich.
Aber sinnlos.